Soko Schlager.
Der True Crime Podcast von Schlager.de.
Mit Janina Kirsch und Bettina Steinke.
Es ist der 6. Januar 1994, kurz vor Mitternacht. Die Temperaturen in New Orleans sind mild für diese Uhrzeit. Das Thermometer zeigt um die 10 Grad. Im French Quarter pulsiert das Leben. Trompeten, Saxophone, Trommeln, laute Stimmen hallen durch die Nacht. Ein paar Straßenzüge weiter zieht ein Wachmann seine Runden. Vor dem Aquarium of America soll er Präsenz zeigen, für Sicherheit sorgen. Sein Blick schweift durch den Nebel und dann sieht er sie. Eine Silhouette. Die Silhouette einer Frau, blond, schlank. Sie bewegt sich aufs Wasser zu. Ich gehöre in den Fluss, sagt sie zu dem Wachmann. Ein Schritt, kein Schrei und dann verschluckt sie der Mississippi. Ist ihr Name Ilenia Carisi? Wenn nicht, was ist dann mit ihr passiert? Bis heute, 31 Jahre später, ist das eines der größten Rätsel der Schlagerwelt.
Wir starten mit Gänsehaut-Feeling in die neue Folge Soko Schlager. Auch diese Woche trifft True Crime auf die Schlagerwelt. Ich bin Janina.
Und ich bin die Bettina.
Ja, Bettina, heute mal in einem ganz anderen Setting als sonst. Du sitzt mir nämlich nicht live gegenüber. Das bin ich gar nicht gewohnt.
Ja, bin ich auch nicht gewohnt. Wo sitzt du eigentlich gerade? Ich sitze hier auf dem Boden in meinem Wohnzimmer und ich hoffe, dass meine Katzen mich jetzt in Ruhe diese Aufnahme machen lassen.
Ja, der kleine Milo, das ist ja mein Lieblingskater. Den vermisse ich auch schon ganz doll. Ich vermisse dich und ich vermisse den kleinen Milo. Ich sitze tatsächlich, ich darf es gar nicht verraten, ich sitze im Bett.
Aber da ist der Hall nicht so stark wahrscheinlich, ne?
Ja, genau. Ich wohne ja in einer Dachgeschosswohnung und da ist das problematisch mit Remote-Aufzeichnung und der einzige Raum, der da funktioniert, ist tatsächlich das Bett. Also ich bin nicht krank, ich bin nicht müde. Ich habe total Lust auf diese Folge. Ich musste nur einen Raum finden, in dem man aufzeichnen kann. So einfach ist es. Aber lass uns über deinen Fall heute sprechen. Du hast uns einen Cold Case mitgebracht. Ein Fall, der seit 31 Jahren nicht gelöst ist, aber immer wieder für Aufmerksamkeit sorgt. Denn die Eltern von Ilenia Carisi sind absolute Superstars.
Allerdings, Ilenia ist nämlich die Tochter von Romina Power und Albano und die beiden kennt in der Schlagerwelt wirklich jeder.
Ja, also wenn irgendein Song auf eine Italo-Playlist gehört, dann ja wohl Felicità. Ich könnte ihn ja jetzt anstimmen, Bettina.
Nee, lieber nicht, lass mal.
Ich glaube besser nicht. Ich glaube, es wäre wirklich schöner, wenn wir den einfach jetzt einmal hören. Felicità. Ja, echt ein Stimmungsklassiker und ich gebe auch gerne zu, dass ich schon das ein oder andere Mal zu diesem Lied getanzt habe und laut mitgesungen, auch wenn ich absolut kein Italienisch kann und wahrscheinlich ich die völlig falschen Wörter singe, aber egal. Egal ist ja auch ein Schlagersong, ne?
Ja, merkt ihr einfach, dass der Song übersetzt Glück heißt und natürlich von Albano und Romina Power gesungen wird.
Ja, aber so schön und glücklich dieser Song auch klingt und du hast ja gerade selber gesagt, der Song heißt Glück, haben die beiden nicht immer Glück in ihrem Leben gehabt. Sie haben unfassbar harte Zeiten hinter sich, denn ihre Tochter wird seit 31 Jahren vermisst. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. 3 Jahrzehnte Ungewissheit.
Ja, das ist einfach furchtbar. Und der Gedanke, nie zu wissen, ob deine Tochter noch lebt oder was mit ihr passiert ist, ist natürlich wahnsinnig belastend.
Naja, und dann gibt's ja auch immer wieder neue Hinweise auf ihr Verschwinden und diverse Theorien. Du hast jetzt über Wochen an diesem Cold Case recherchiert. Und ich muss sagen, ich bin echt gespannt, was du herausgefunden hast.
Ich kann hier schon mal so viel verraten. Es gibt eigentlich 3 Theorien zum Verschwinden von Ilenia. Und wir werden in diesem Podcast jede einzelne ganz genau abklopfen, natürlich auch mit neuen Erkenntnissen.
Na, dann würde ich sagen, let's do it.
Es liegt Amore in der Luft, als Romina Power und Albano 1982 ihren Song Felicità in der deutschen Musiksendung Musikladen live vor Publikum performen. Ein ungleiches Paar, was man direkt auf den ersten Blick sieht. Die beiden grinsen sich an, schauen sich innig in die Augen, lächeln und schmachten sich an. Sie strahlen vor Glück und auch die Herzen der Fans schlagen höher. Romina und Albano, es ist eine große Liebesgeschichte, die ein tragisches Ende nahm. Denn im Jahr 1994 sollte sich ihr bisheriges, harmonisches Leben schlagartig verändern. Das Paar hat 4 gemeinsame Kinder, Ilenia Carisi, Romina, Yari und Christel. Ilenia ist die älteste Tochter. Im Jahr 1994 verschwindet sie spurlos, weit entfernt von ihrer Heimat Italien, mitten in den USA. Ilenia Carisi kommt am 29. November 1970 in Rom zur Welt und erbt das Entertainer-Talent ihrer Eltern. Sie gilt als hochintelligent und sprachbegabt, macht eine internationale Ausbildung, spricht 5 Sprachen und studiert unter anderem in Großbritannien. Genau wie ihre beliebten Eltern startet Ilenia eine Karriere in der Showbranche. 1983 spielt sie zusammen mit ihren Eltern im Musikfilm Champagne in Paradiso. 1989 ist sie Buchstabenfee bei der italienischen Version von Glücksrad La Ruota della Fortuna. 1993 tritt sie neben Dieter Bohlen, Rosi Mittermeier und Christian Neureuther in der deutschen Fernsehshow Verstehen Sie Spaß auf. Doch ihr Leben nimmt bald eine dramatische Wendung. Ilenia will mehr von der Welt sehen als nur ihre Bühnen. Gemeinsam mit ihren Eltern macht sie im Juli 1993 Urlaub in New Orleans und ist so begeistert von der Stadt und einer flüchtigen Bekanntschaft, dass sie ihren Aufenthalt verlängert. Sie bleibt in New Orleans, fährt nicht wie geplant mit ihren Eltern weiter nach Florida. Sie will die Zeit in der Stadt, die schon damals für ihre großartige Musikszene bekannt ist, zum Schreiben und Malen nutzen. Doch Ilenia hält es nicht lange aus. Nur 2 Tage später flieht sie zu ihren Eltern. Und was sie denen berichtet, lässt einen erschaudern. 2 Männer sollen versucht haben, sie unter Drogen zu setzen und zu töten. Sogar in ihren Notizen hält sie fest, dass 2 Männer sie zum Drogenkonsum drängen wollten, wie die Eltern später der Presse offenbaren. Trotz dieser beklemmenden Erfahrung reist Ilenia am 30. Dezember 1993 zurück nach New Orleans. Zu einem der Männer, der sie unter Drogen setzen wollte. Rund eine Woche später, am 6. Januar 1994, verschwindet sie. Und seitdem fehlt von der damals 23-Jährigen jede Spur. Ilenia Carisi ist wie vom Erdboden verschluckt. Das Einzige, das in einem Hotelzimmer von der jungen Frau zurückbleibt, ihr Pass, Reisechecks, ihre Kleidung und ihr Tagebuch.
Oh Mann. Also ich habe mich natürlich gerade als erstes gefragt, was zur Hölle sie dazu veranlasst hat, wieder zurück nach New Orleans zu gehen. Also weil ganz ehrlich, wenn jemand versuchen würde, mich unter Drogen zu setzen und möglicherweise sogar zu töten, dann würde ich keinen Fuß mehr in diese Stadt setzen und schon gar nicht diesen Männern erneut begegnen wollen.
Ja, auf gar keinen Fall. Also das wäre auch wirklich das Letzte gewesen, was mir in so einer Situation eingefallen wäre. Romina Power berichtet italienischen Medien, kurz nach dem Verschwinden ihrer Tochter, dass Ilenia auf der Suche nach Charakteren für ein Buch gewesen sei, das sie schreiben wolle. Und Ilenia ist auch vom Charakter her ziemlich stur und auch unbeugsam und sie will einfach ihren großen Traum, ein Buch zu schreiben, noch nicht aufgeben.
Also ich finde es trotzdem ein bisschen komisch. Also das wirkt irgendwie so, als würde da mehr dahinter stecken als nur eine, sagen wir mal, berufliche Vision. Ich würde jetzt eher darauf tippen, ja, dass sie sich zu einem der Männer hingezogen gefühlt hat. Also weil, weißt du, wir machen ja alle irgendwie mal Dummheiten, wenn es um die Liebe geht. Und man sagt ja nicht umsonst irgendwie, Liebe macht blind. Und irgendwie mein Gefühl sagt mir, da steckt ein Mann dahinter.
Also ein Mann wird im Laufe dieser Geschichte auch noch eine sehr große Rolle spielen, ohne jetzt zu viel vorzugreifen.
Ah ja. Also du willst es mir jetzt an der Stelle noch nicht verraten?
Nein, auf keinen Fall.
Okay, dann gedulde ich mich noch einen Moment. Man liest ja immer wieder über diesen Fall, also regelmäßig, eigentlich jährlich kommen immer wieder neue Geschichten zu dieser Geschichte. Und es gibt ja auch immer wieder Artikel in der Presse, die behaupten, Elenia würde noch leben und ist nur verschwunden, um dem Rampenlicht zu entgehen und sich ein neues Leben aufzubauen. Ich finde aber irgendwie, dass die Tatsache, dass ihr Pass und ihre Reisechecks noch im Hotel lagen, da irgendwie gegenspricht. Also weil, wenn man abhauen will, dann nimmt man ja zumindest seinen Pass mit, es sei denn natürlich, sie hatte irgendwie Mittel und Wege, sich neue Dokumente zu besorgen.
Du hast es gerade schon gesagt, man liest immer wieder viel über diesen Fall. Und ich muss an dieser Stelle auch einmal sagen, dass dieser Vermisstenfall auch offenbar die Kreativität vieler Menschen beflügelt hat. Ich musste mich hier nämlich erst einmal aufwendig durch einen Wust von Fake News kämpfen. Hinzu kam dann die Hürde, dass Elenia in New Orleans verschwunden ist und Hurricane Katrina 2005 viele Archive zerstört hat. Archive, in denen auch Akten zum Fall Elenia lagen. Und was für die Einordnung deiner Aussage wichtig ist, ist, dass es schon viele Aussagen eben auch gibt, die zumindest darauf hindeuten, dass Elenia ihr Leben, so wie es war, nicht immer mochte. Die große italienische Zeitung La Stampa hat zum Beispiel kurz nach Elenias Verschwinden ein Interview mit ihrem Ex-Freund Girolamo geführt, der sagte, ich zitiere, sie mochte es nicht, im Rampenlicht zu stehen, so sehr, dass sie oft, wenn man sie fragte, ob sie die Tochter von Albano und Romina sei, mit Nein antwortete.
Okay, das geht natürlich vielen Kindern von Prominenten wahrscheinlich so. Das ist für mich aber irgendwie noch kein überzeugender Grund, warum man abhaut, weil das bedeutet ja auf der anderen Seite auch, dass man seine Eltern und seine ganze Familie im Stich lässt und das mit der Gewissheit tut, dass die über Jahrzehnte in Ungewissheit leben. Und dafür muss man natürlich auch also irgendwie ganz schön abgebrüht sein. Also so richtig überzeugt bin ich Stand jetzt noch nicht.
Verstehe ich. Andererseits, ja, ist mir das schon irgendwie aufgefallen. Ne? Also das ist schon so eine Aussage, die ich aus dem Interview von ihrem Ex-Freund auch mitnehme, weil die eigene Familie zu verleugnen, wenn man danach gefragt wird, finde ich schon heftig.
Ja, ist es. Aber vielleicht ist es auch in dem Moment einfach nur ein Schutz. Aber ich, keine Ahnung, ich bin gespannt, wie das weitergeht. Aber ich schließe da jetzt einfach mal raus, dass eine der von dir drei erwähnten Theorien die ist, dass sie quasi untergetaucht ist, um ein neues Leben zu beginnen, fernab von der Aufmerksamkeit, die ja auch durch ihre Eltern gekommen ist.
Exakt. Denn Theorie Nummer eins ist, Elenia Carisi wollte dem Rampenlicht entgehen, hat ihre Flucht sorgfältig geplant und sich irgendwo ein neues Leben aufgebaut. Ob das wirklich möglich gewesen wäre, wird für uns später auch ein Experte einschätzen.
Das würde dann ja aber im Umkehrschluss auch bedeuten, dass Elenia noch lebt.
Das stimmt, das würde es im Umkehrschluss bedeuten. Und ich würde sagen, dass wir uns jetzt mal alles anschauen, was zu diesem Aspekt passen könnte.
Ja, unbedingt.
Um zu verstehen, wie viel an dieser Theorie am Ende wirklich dran ist, müssen wir uns mit Elenias Persönlichkeit beschäftigen und uns die Fragen stellen, wofür steht die junge Frau eigentlich, was hat sie für Vorlieben, wie stellt sie sich ihr eigenes Leben vor und wir müssen natürlich der Frage auf den Grund gehen, wie ihr Verhältnis zu ihren Eltern ist. Elenia Carisi liebt ihre Freiheit und hat ihren eigenen Kopf. Ihren Eltern sagt sie oft nicht, wo sie über Nacht ist. Anpassung ist kein Wort, das zu Elenia passt. Sie reist bevorzugt alleine, möchte sich nicht an andere anpassen. Sie ist eine unabhängige junge Frau, die keine Scheu hat, auch lange Busreisen alleine zu unternehmen. Und Busreisen zieht sie sogar Flügen in der First Class vor. Sie ist bodenständig und gilt als hochintelligent. Sie spricht zum Zeitpunkt ihres Verschwindens 5 Sprachen, macht eine internationale Ausbildung in Italien, der Schweiz, England und Belize. Alles, was sie liest, wird einem intellektuellen Anspruch gerecht. Ihr Lieblingsautor, Jack Kerouac. Der US-Amerikaner war von Widersprüchen geprägt. Nach einem Sportstipendium tritt er der Handelsmarine bei. Später wird man über ihn sagen, dass er paranoide und schizophrene Züge aufwies. Er trinkt viel, nimmt Drogen und macht die wildesten Reisen. Durch die USA, so wie auch Ilenia. Kerouac war ein Rebell, der sich nicht anpassen wollte. Auch Ilenia lässt sich keinen Stempel aufdrücken. Sie lehnt TV-Projekte ab, die nicht zu ihr passen, lässt sich von ihren Eltern nichts vorschreiben. Romina Power und Albano wissen das und machen sich anfangs keine großen Sorgen, als sie ihre Tochter nicht mehr erreichen. Es ist nicht das erste Mal, dass sie Anrufe nicht beantwortet und sich nur dann meldet, wenn sie selbst es auch wirklich will. Am 27. Januar 1994, also genau 3 Wochen nach Ilenias Verschwinden, geben ihre Eltern ein Interview in der italienischen La Stampa. Dieses Interview zeigt, dass Romina Power und Albano zumindest noch relativ optimistisch sind, dass ihre Tochter wieder unversehrt zurückkommen wird. Ich zitiere Romina Power. Ilenia hat zu viel Kerouac gelesen und ihn wörtlich genommen. Jetzt sitzt sie vielleicht in einem dieser langsamen, voller Menschen beladenen Busse, die von Mexiko nach Belize fahren. Albano zeigt Verständnis für seine Tochter, gibt sich in dem Interview fast schon wie ein Komplize. Er sagt dem Journalisten, auch ich bin von zu Hause weggelaufen, als ich 16 war. Ich bin an diese unruhige Tochter gewöhnt. Ich erkenne mich in ihr wieder. Telefonieren? Nein, auch ich habe damals nicht angerufen, als ich aus Cellino San Marco nach Mailand geflohen bin, weil ich singen wollte. Ilenias Eltern geben in dem Interview offen zu, dass sie das Vertrauen ihrer Tochter missbraucht haben und ihre Sachen durchgelesen haben, obwohl Ilenia ihnen das verboten hatte. Es gab Streit im Hause Carisi, der dazu führte, dass Ilenia ihren Eltern nicht einmal mitteilte, in welchem Hotel in New Orleans sie ist. Heute steht fest, Ilenia Carisi ist im Hotel Le Dale in der Charles Avenue im Central Business District in New Orleans. Das Le Dale ist 1994 noch eine einfache Unterkunft, keine Touristenhochburg. Die Zimmer sind schlicht, klein und funktional. Die Gäste, oft Straßenmusiker, Aussteiger, Menschen auf der Durchreise. Wer hier absteigt, findet keine Sicherheit, vielmehr Anonymität. Zerstört von Hurricane Katrina eröffnet das Hotel 2014 in neuem Glanz. Heute ist es ein Le Méridien in der gehobenen 4- und 5-Sterne-Kategorie. Im Le Dale, diesem Hotel, wird Ilenia Carisi am 6. Januar 1994 das letzte Mal gesehen. Gegen 11 Uhr, wie das Hotelpersonal später gegenüber der Polizei ausgesagt hat. Die notiert auch, dass Ilenia ihren Pass, ihre Kamera, Reisechecks und ihre Notizbücher zurückgelassen hat. Und das führt zu der großen Frage, wäre es Ilenia, die als hochbegabt und rebellisch gilt, möglich aus eigenem Antrieb heraus zu verschwinden und irgendwo ein neues Leben anzufangen?
Also intelligent genug, um so einen Plan umzusetzen, wäre sie wahrscheinlich gewesen, oder?
Ja, das denke ich auch. Es hätte allerdings eine extrem gute Planung erfordert, inklusive neuer Pässe, wie du ja schon sagtest. Denn das wäre nun mal eben auch die Grundvoraussetzung für ein langfristiges Untertauchen gewesen.
Naja, wir müssen natürlich auch bedenken, dass wir von einer anderen Zeit sprechen, also 1994. Ich kann mir vorstellen, dass das damals noch ein bisschen einfacher ging als heute, wo wir halt einfach einen digitalen Fingerabdruck haben und biometrische Pässe.
Ja, absolut. Das ist 31 Jahre her. Es gab keine biometrischen Systeme, viel weniger elektronische Spuren. Aber auch 1994 war es fast unmöglich, ohne Social Security Number langfristig zu arbeiten oder irgendwo offiziell zu wohnen, was im Umkehrschluss bedeutet, dass Ilenia zum einen neue Pässe benötigt hätte und sie hätte zum anderen auch Helfer gebraucht, die sie für den Anfang, zumindest für den Anfang, mit einer Unterkunft und Geld versorgt hätten. Und du darfst auch nicht vergessen, Janina, sie hätte ja auch keinen Zugang mehr zu den Konten gehabt. Also sie wäre ja plötzlich völlig blank gewesen.
Da hast du recht, das ist nicht so einfach, aber wir haben ja gerade schon gesagt, intelligent genug wäre sie gewesen und man sagt ja auch immer so schön, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg, aber trotzdem ist das natürlich alles wahnsinnig schwierig, vor allem, weil sie ja in den USA nicht zu Hause war, also sie war ja nur zu Besuch, sie war eine Touristin und hatte demnach da ja eigentlich auch kein richtiges Kontaktnetz. Also solche Kontakte, die dir irgendwie neue Pässe besorgen, das sind ja Menschen aus der Unterwelt. Also das ist ja nicht irgendwie jemand, den man irgendwie an der Hotelrezeption fragt, hallo, guten Tag, ich bräuchte Ihre Hilfe, ich würde gerne untertauchen, könnten Sie mir einen neuen Pass besorgen? Und an die Kontakte muss man ja auch erstmal rankommen.
Ja, ich sag mal so, sie hatte schon zu Menschen auch Kontakt, die eher zwielichtige Geschäfte gemacht haben. Aber es wären definitiv keine zuverlässigen Kontakte gewesen, die sie da dann auch langfristig gedeckt hätten, schätze ich.
Also, wenn man jetzt mal auf die Zeit blickt, du hast ja auch gerade gesagt, dass die Eltern sich so 2 Wochen ungefähr nach dem Verschwinden immer noch keine große Sorgen gemacht haben, weil es normal war, dass Elenia sich zwischendurch auch mal nicht gemeldet hat. Zudem habe ich rausgehört, gab es da ja auch irgendwie ein bisschen Beef innerhalb der Familie. Und es ist ja tatsächlich so, dass unfassbar viele Vermisstenanzeigen jeden Tag also wenn man jetzt zum Beispiel auf Deutschland blickt, in Deutschland gehen jeden Tag unfassbar viele Vermisstenmeldungen ein. Und 50% der vermissten Fälle werden davon innerhalb einer Woche gelöst und 80% nach einem Monat. Und die Anzahl der Personen, die länger als ein Jahr vermisst bleiben, die ist verschwindend gering. Das sind nur 3%. Also rein statistisch jetzt ist es fast sogar noch auch verständlich, dass man sich da zu dem Zeitpunkt vielleicht noch gar nicht so große Sorgen macht. Und ich meine, man darf nicht vergessen, rebellisch, 23, dass die sich mal 2 Wochen nicht meldet.
Ja, stimmt. Also man würde die Hoffnung haben, dass sie wieder auftaucht.
Ja, nur das, Bettina, nur das mit den Pässen. Das mit den Pässen, das macht mir irgendwie Sorgen, weil das deutet dann schon doch eher darauf hin, finde ich, dass da irgendwas passiert sein muss. Also irgendwie, die Pässe machen mir ein ungutes Gefühl. Pässe zurücklassen, Reisechecks zurücklassen, die Kamera zurücklassen.
Ja, also das mit den Pässen finde ich auch ganz, ganz schwierig. Mich hat das auch sehr beschäftigt.
Aber sag mal, du hast ja schon gerade gesagt, sie hatte kein zuverlässiges Netz in New Orleans. Deiner Meinung nach, kannte sie denn dort überhaupt jemanden oder wen kannte sie da? Weiß man was über ihre Kontakte?
Ja, das weiß man. Es gab sowas wie einen Freund, einen sehr viel älteren Straßenmusiker, aber der ist alles andere als zuverlässig, also nicht so die Kategorie Helfer in der Not, sondern eher sehr gefährlich.
Wieso gefährlich?
Ich sagte ja schon, Janina, dass ein Mann noch eine Rolle spielen wird. Jetzt sei mal bitte nicht so ungeduldig.
Neugier nennt man das, Bettina, Neugier. Aber gut, dennoch gibt es ja immer wieder Menschen, die behaupten, dass sie Elenia nach ihrem Verschwinden gesehen haben wollen. Und sogar wirklich Jahre später bist du den Spuren auch nachgegangen?
Ja, natürlich. Und sie führen nach Italien, in die USA, nach Asien und sogar auch nach Deutschland. Eine der frühesten angeblichen Sichtungen von Elenia stammt aus dem Jahr 1994. Der Fotograf Roberto Fiasconaro behauptete gegenüber dem Forum Porchlight USA, er habe Elenia in einem Bahnhof in Venedig gesehen und sogar fotografiert. Er sagt, die Frau habe auf ihren Namen reagiert, als er sie ansprach, doch bevor die Polizei eintraf, sei sie mit 2 Begleitern fluchtartig verschwunden. Und hierzu muss man jetzt sagen, Janina, dass man die Echtheit der Sichtung nie verifizieren konnte. Das Foto, das Fiasconaro angeblich geschossen hat, wurde auch nie veröffentlicht. Und später trat Fiasconaro auch nicht mehr öffentlich auf. Also er wollte sich auch nicht mehr öffentlich dazu äußern.
Warte mal ganz kurz, eine Frage. Er macht angeblich ein Foto, ist Fotograf und dieses Foto hat aber nie jemand gesehen?
Nein, das hat niemand gesehen und er wollte sich auch nicht mehr zu dem Foto äußern. Also schwierig, ob er jetzt dazu gezwungen wurde, ihm Schweigegeld geboten wurde oder er vielleicht einfach nur Angst hatte, dass eine Lüge aufgedeckt werden könnte. Das weiß man tatsächlich nicht. Dementsprechend bleibt auch diese Theorie eine Momentaufnahme, ein möglicher Irrtum. Oder aber eben auch ein echter Hinweis, der nie weiterverfolgt wurde. Jahrelang ist es dann still um Ilenia bis 2010, denn da kommt dann das Gerücht auf, die Tochter von Romina Power und Albano könne auf Sardinien leben. Und das ist jetzt wirklich auch die bislang vielversprechendste Spur, wenn man dieser Theorie, dass Ilenia aus freien Stücken ihre Flucht geplant hat, nachgeht. Albano selbst hat immer wieder in Interviews betont, dass er nicht an ein tragisches Ende glaubt, sondern an die Möglichkeit, dass Ilenia noch lebt. Jetzt muss man sich natürlich die Frage stellen, könnte es dann wirklich möglich sein, dass sie auf Sardinien lebt? Die Zeitschrift Neue Welt berichtet damals, Ilenia habe sich nach ihrem Verschwinden bewusst auf Sardinien zurückgezogen, um dort ein neues Leben zu beginnen. Die Insel, bekannt für ihre abgeschiedenen Regionen und ihre verschwiegene Bevölkerung, gilt schon als idealer Ort für jemanden, der anonym bleiben will. Diese Theorie wurde dann zusätzlich durch Aussagen des Schlagersängers Christian Anders befeuert. In einem Interview mit Revue Heute sagt er, ich zitiere Christian Anders, ich vermute, das war die Ndrangheta, die steckt dahinter, die sind schlimmer als die Cosa Nostra, aber ich habe keine Ahnung, was die mit dem Kind gemacht haben. Ob er damit eine tatsächliche Entführung meint oder eine Art Schutz durch kriminelle Strukturen. Seine Aussagen sind natürlich sehr spekulativ, aber sie fügen sich ein in ein Narrativ, das Ilenia als junge Frau zeigt, die sich von der Welt abwendet, freiwillig oder unter Druck.
Die Mafia? Also das ist jetzt aber ganz schön wild.
Ja, total. Wir haben auch versucht, mit Christian Anders zu sprechen, doch der schweigt plötzlich. Und wir wissen ja alle, das oberste Gebot der Mafia ist die Omerta, also das Gesetz des Schweigens.
Also Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Übrigens, apropos Omerta, wer die Omerta bricht, der riskiert übrigens nicht nur den Ausschluss, sondern auch oft tödliche Rache für alle Fans von Der Pate und Co. Vielleicht eine kleine Randnotiz. Aber trotzdem, das klingt für mich irgendwie super weit hergeholt. Ich meine, auch wenn Mafiastrukturen in Italien anders ausgeprägt sind als bei uns und ja, es sich immer wieder Mythen um die Cosa Nostra ranken, aber trotzdem, also weiß nicht, und auch die Theorie mit Sardinien, weißt du, ich meine, Sardinien ist ja nicht besonders groß, da leben ja nicht viele Menschen und es ist ein Teil von Italien, wenn auch autonom und also ich meine, da muss ja so jemand irgendwie auffindbar sein, also ich würde jetzt sagen, es kommt mir Spanisch vor. Vielleicht sollten wir sagen, es kommt mir Italienisch vor. Also ja, gibt es dann noch mehr Anzeichen, dass sie noch leben könnte?
Ja, es gibt noch ein paar weitere Spuren. Im Jahr 2011, also 17 Jahre nach ihrem Verschwinden, kommt sogar erneut die Polizei ins Spiel. Es gibt Hinweise darauf, dass Ilenia zurückgezogen in einem Kloster in Arizona leben soll. Unterstützt wird diese Theorie von einem italo-amerikanischen Privatdetektiv namens Frank Crescentini. Der behauptet, Ilenia sei in das Kloster eingetreten, um sich von der Welt zurückzuziehen. Crescentini will ein Buch über den Fall veröffentlichen, erscheinen wird es aber nie. Ich habe Kontakt zu ihm aufgenommen und er hat mir gegenüber auch behauptet, niemand würde sich besser in diesem vermissten Fall auskennen als er. Konkrete Fragen will er dazu allerdings nicht beantworten. Interessant ist auch die Aussage eines Mönchs des Klosters, Bruder Samuel, der gegenüber mehreren Medien 2023 berichtet, dass, Zitat, zwei Tage nach der Anfrage der Polizei eine Frau, die im Garten arbeitete, fluchtartig das Gelände verließ. Sie habe gesagt, ich will nach Asien. Auch die Polizei von New Orleans bestätigte gegenüber der Zeitschrift Freizeitrevue, dass es neue Hinweise gebe, will aber ebenfalls keine Details nennen. Ermittlerin Gwen Guggenheim erklärt, ich zitiere, wir haben neue Indizien, wo sich Ilenia befindet, aber können keine weiteren Details nennen, da die Ermittlungen noch laufen. Albano reagiert auf diese Berichte mit scharfer Kritik. Für ihn ist das nichts als Sensationsgier. Die Nachricht, dass meine Tochter in Arizona sei, ist eine spekulative Schande, eine verdammte Lüge ohne ein Fünkchen Wahrheit, wird er dann öffentlich dazu sagen. Fakt ist, bis heute gibt es keine DNA-Spuren, keine Fotos, keine offizielle Bestätigung. Die Klostertheorie bleibt also ein mystisches Fragment, faszinierend, aber eben unbelegt. 11 Jahre später erlangt diese Klostergeschichte neue Aufmerksamkeit, garniert mit neuen Details. Eine Nonne und ein Priester äußern sich 2022 gegenüber dem italienischen Magazin Pew Donna. Sie geben an, Ilenia in einem Kloster in Phoenix gesehen zu haben. Die Frau habe dort als Gärtnerin gearbeitet, sei sehr gebildet gewesen und habe oft Bücher ausgeliehen. Nach einem Besuch der Polizei sei sie jedoch überstürzt abgereist mit dem Ziel Asien. Die Zeugen sagten, sie war still, lebte alleine in einem Haus nahe dem Kloster. Sie war älter als auf den Fotos, aber es könnte sie gewesen sein. Die Spur endet in der Vermutung, Ilenia habe sich einem Ashram oder spirituellen Rückzugsort in Asien angeschlossen. Doch auch hier gilt keine Bestätigung, keine Identifikation, keine DNA. Und die Theorie bleibt ein mystisches Echo der Klostergeschichte. Und eine Spur im Fall der vermissten Ilenia führt sogar nach Deutschland, genauer gesagt nach Berlin. 2020 behaupten zwei bekannte Wahrsagerinnen, Marie und Lilo von Kiesenwetter, gegenüber dem Magazin Das Neue Blatt, Ilenia lebe heute in der Hauptstadt, fernab der Öffentlichkeit, als Mutter mit einem einfachen Leben. Sie habe sich bewusst gegen das Rampenlicht entschieden und ihre Vergangenheit hinter sich gelassen. Diese Geschichte klingt wie ein modernes Märchen, die Tochter der Stars, die sich aus der Welt zurückzieht, um ein neues Leben zu beginnen. Doch auch hier fehlen Beweise. Die Spur bleibt eine esoterische Hoffnung, getragen von Intuition und nicht von Fakten.
Eine Nonne, ein Priester, ein italo-amerikanischer Privatdetektiv und zwei Wahrsagerinnen. Aber auf der anderen Seite keine Fotos, keine DNA, keine Spuren. Das klingt doch irgendwie alles höchst spekulativ und auch unseriös.
Absolut. Und in diesem Fall ist es wirklich enorm schwer, Spekulation und Hoffnung von wahren Begebenheiten zu unterscheiden. Denn immer wieder in regelmäßigen Zeitabständen tauchen eben diese Gerüchte auf, sie könne noch leben. Und immer wieder melden sich vermeintliche Augenzeugen in den Medien weltweit zu Wort. Aber die reine Faktenlage, Janina, da muss ich leider sagen, die ist wirklich sehr eindeutig.
Ja, umso wichtiger ist es natürlich, dass wir hier immer sauber zwischen Vermutungen und Fakten trennen. Eine Sache, die mir gerade noch aufgefallen ist, ist, als du über diesen italo-amerikanischen Privatdetektiv erzählt hast. Ich meine, da kommen ja direkt Bilder im Kopf hoch, ne? Also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber als du das gerade so erzähltest, habe ich so einen Mann vor mir gesehen, der irgendwie so einen Mantel trägt und so eine Kippe irgendwie im Mund hat, die er dann so auf den Boden schmeißt und die dann so ausdrückt. Also so ein bisschen klischeehaft irgendwie.
Ja, aber nichts gegen Trenchcoats. Janina, du weißt, die mag ich auch sehr gerne.
Das stimmt, ich habe ja auch einige. Und wie gesagt, aber auffällig ist ja trotzdem, dass sowohl dieser Privatdetektiv als auch dieser Fotograf, dass die jetzt alle auf einmal nicht mehr reden wollen. Also du hast ja sogar versucht, mit dem zu reden, weißt du, und dann stelle ich mir vor, dann ist da so jemand und sagt, ja, keiner kennt sich in dem Fall besser aus als ich, aber dann sag doch was dazu. Also das wiederum, ohne da jetzt irgendwie irgendwelche Gerüchte befeuern zu wollen, weil ich habe ja gerade schon anfangs gesagt, was ich von dieser Theorie halte mit der Mafia, aber das hat dann schon latent mafiöse, wie sagt man das eigentlich?
Omerta,
wahrscheinlich. Nee, Mafiosi-Züge, so. Oder? Also.
Ja, das stimmt. Tatsächlich.
Ja, gut, also, aber bleiben wir jetzt einmal bei den Fakten und bei den belegten Dingen. Was sagen denn Experten dazu? Also wie schätzen Menschen, die sich wirklich mit solchen Thematiken auskennen, diesen Fall ein? Also zumindest jetzt mal in Bezug auf die Theorie, sie sei untergetaucht und habe ein neues Leben begonnen.
Ja, das kann ich dir sagen. Ich habe nämlich mit jemandem gesprochen, der sehr lange Zeit bei einer Sondereinheit des LKA gearbeitet hat und sich daher auch sehr gut mit Ermittlungsarbeit auskennt. Es gibt einen Grund, warum wir den Namen nicht nennen werden, damit diese Person anonym bleibt. Und diese Person kennt sich eben mit verschwundenen Menschen sehr gut aus. Und der hat eine sehr deutliche Meinung zu der These, dass Ilenia Carisi ihre eigene Flucht geplant hat.
Aufgrund der zwei Umstände, die ich gleich nenne, denke ich nicht, dass sie ihr Verschwinden selbst vorgetäuscht hat, weil das ganze Leben dann in eine gewisse Dynamik versetzt wird, wie ich ja gesagt habe. Und die zwei Punkte sind erstens Diskretion und Anonymität und zweitens Geld. Das sind erstmal nur die zwei wesentlichen Punkte, die in so einem dynamischen Leben dann eine Rolle spielen. Und hier ist das Problem, auch wenn sie sich aus dem Rampenlicht gerne ferngehalten hat und nicht so die Berühmtheit sein wollte, hat aber die Berühmtheit ihrer Eltern und auch ihre Berühmtheit spielt auch eine sehr, sehr große Rolle in dem Fall. Der Fall sorgt ja international für Aufsehen damals. Bedeutet, früher oder später hätte jeder irgendwann mal ihr Bild gesehen, ihren Namen gehört, sich an sie erinnert und auch mitbekommen, dass ihre Eltern bekannt sind und wahrscheinlich Geld haben. Und ja, man hätte also irgendwie davon erfahren. Und klar kann man an seinem Äußeren ziemlich schnell sehr viel ändern. Das weiß ich als alter MEK-Mann sehr gut. Eine andere Haarfarbe, eine andere Kopfbedeckung, eine andere Frisur, eine Brille aufgesetzt, eine Sonnenbrille oder auch die Kleidung schnell gewechselt und schon steht ein komplett neuer Mensch vor dir. Aber so grundsätzliche Sachen wie zum Beispiel dein Gesicht und deine Körpergröße könnte man jetzt nicht ohne Operation verändern. Und bei eben diesem ganzen Mischmasch an Sachen, sage ich mal, kann man sich nie sicher sein, dass nicht irgendjemand dich wiedererkennt und ja, halt einfach seine Chance wittert, weil man darf halt nicht unterschätzen, zu was Menschen imstande sind, wenn sie Geld wittern, sage ich mal. Und das wäre hier definitiv der Fall. Also jeder, der ihr irgendwie hätte helfen können, bei ihrem Untertauchen, bei ihm verschwinden, da hätte sie jedes Mal nachdenken müssen, oh, kann ich dem jetzt vertrauen? Wird er mich vielleicht verraten an meine Eltern, weil er denkt, der kriegt dann Geld für Informationen oder wie auch immer. Das heißt, du könntest jederzeit, müsstest du quasi auf der Hut sein und ein bisschen, in Anführungsstrichen, paranoid oder auch nicht. Das wäre der erste Punkt. Und der zweite Punkt wäre halt Geld. Und da wäre die erste wichtigste Frage, wie kommt man an Geld? Ohne einen richtigen Job und ohne ein Konto. Ja, sie hätte ja dann nicht mehr den richtigen Namen benutzen können, sie hätte nicht mehr ein normales Konto benutzen können. Und wie kommt man dann an Geld? Das Einzige, was dann zählt, ist Bargeld. Und klar kann man sich Bargeld ein bisschen zusammenreimen, sage ich mal. Man kann mit Straßenmusik, mit Bilder verkaufen, mit hier und da mal ein bisschen Rasen mähen und so weiter und so fort, kann man Geld bekommen, aber wahrscheinlich nicht genug, um sich ein Leben zu finanzieren, wie man es denn, wie sie es sich erträumt hat. Also mit Reisen, mit neuen Orte erkunden und so weiter. Und dabei spielt auch wieder das andere eine Rolle. Jedes Mal, wenn ich irgendwo bin, muss ich Angst haben, dass mich irgendwer erkennt und irgendwer, ja, verrät sozusagen. Und ja, also so ein Leben wäre fast nur möglich unter, ich habe mir mal Gedanken gemacht, noch weiterhin zu dieser Theorie. Da bin ich auf drei Theorien gekommen, sage ich mal, unter denen das möglich wäre. Die erste Theorie wäre in einem Kloster, sage ich mal. Und darüber haben wir ja einige Hinweise, weil jeder kennt es wahrscheinlich, wie bei der Fremdenlegion. Früher hat auch niemand gefragt, wo du herkommst, wer du bist oder wie kriminell du bist. Wenn du dich bei der Fremdenlegion gemeldet hast, wurdest du angenommen und ja, fertig. Und in manchen Klostern könnte ich mir vorstellen, ohne jetzt genau zu wissen, wie das da abläuft, dass wenn du da bist, niemand nach deinem Namen fragt, solange du dich einbringst und ja, mithilfst und ja, der Gemeinde, also dich für die Gemeinde einsetzt. Aber auch da, wieder der erste Punkt, könnte dich jemand wiedererkennen, wie auch immer. Und vor allen Dingen widerspricht es komplett ihrem Naturell zu reisen, weil sie wäre dann an diesen einen Ort gebunden, an keinen anderen, nur dort. Das halte ich für unwahrscheinlich. Das zweite Szenario ein bisschen auch weit hergeholt, aber auch eine Möglichkeit, dass sie sich einer Sekte oder einem Kult angeschlossen hätte oder irgendwie einer anderen Gemeinschaft oder Vereinigung. Gerade in den 90er Jahren gab's davon so einige. Das wäre ähnlich wie mit dem Kloster. Also da hätte man auch anfänglich ein bisschen Anonymität, aber da ist die Gesamtdynamik natürlich noch ein bisschen höher. Du weißt nicht, sitzen die nur an einem Ort? Und da kommen auch immer neue Leute, kommen und gehen und jeder könnte dich verraten für ein bisschen Geld oder die Sekte oder die Gemeinschaft generell könnte auch dich verraten für Geld, weil sie denken, ey, guck mal, hier bringen wir Geld. Von daher halte ich das auch für relativ unwahrscheinlich.
So, wir haben es gehört. Auch der Experte glaubt nicht daran, dass Ilenia ihr Verschwinden selbst inszeniert hat.
Nee, zu dem Schluss sind wir ja mehr oder weniger eigentlich, wenn man sich alles anguckt, auch schon gekommen. Ich meine, auch wenn sie hochintelligent war, und super rebellisch und auch mal Streit mit ihren Eltern hatte, wäre das schon einfach wirklich ein wahnsinnig krasser Schritt gewesen. Was denkst du denn? Ich meine, du hast dich ja jetzt sehr lange damit beschäftigt. Also wenn wir jetzt Theorie 1 noch einmal Revue passieren lassen, was ist dein Fazit?
Ich glaube ganz klar nicht an diese These. Also für mich ist da einfach viel zu viel Spekulation dabei, viel zu wenige Fakten. Natürlich war es wichtig, auch der Vollständigkeit halber, dass wir diese Spekulationen auch unseren Hörern nicht vorenthalten. Aber ich denke, dass schon klar wird, warum ich diese Theorie für sehr, sehr unwahrscheinlich halte.
Ja, ich finde auch einen Punkt, der da noch irgendwie eine Rolle spielt. Ich meine, der Fall ist jetzt 30 Jahre alt und natürlich haben wir heute eine andere Situation mit Social Media, Internet etc. pp. Aber dieser Fall hat so, so viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Der ist weltweit durch die Presse gegangen und auch 1994 gab es ja schon Paparazzi. Und ich meine, die Paparazzi-Kultur in Italien ist ja nochmal eine ganz andere als jetzt auch in Deutschland, ne? Und auch in Amerika nochmal anders als in Deutschland. Und also, dass es da in den ganzen Jahren nicht ein einziges Foto gibt. Also wenn sie noch leben würde, meine persönliche Meinung, dann würde ich sagen, hätte es irgendwann mal ein Foto gegeben. Aber es gibt ja noch zwei weitere Theorien zu ihrem Verschwinden.
Ja, und die nächste, zu der wir jetzt kommen werden, beinhaltet sogar einen echten Augenzeugen, der von der Polizei verhört wurde und eventuell sogar die letzte Person ist, die Ilenia lebend gesehen hat. Laut Zeugenaussagen verlässt Ilenia am 6. Januar 1994 gegen 11 Uhr das Hotel in New Orleans. Sie ist alleine. Was sie an dem Tag vorhat, bleibt ein Rätsel. Niemand kann hierzu etwas sagen. Auch nicht der Mann, ein Straßenmusiker, mit dem sie in New Orleans in engem Kontakt stand. Später werden Menschen aussagen, dass sie nachmittags noch im French Quarter gesehen haben wollen. Dort pulsiert das Leben. Aus den Bars dringt Musik, Gläser klirren, Türen schlagen. Der Geruch von frittiertem Essen mischt sich mit Tabak, verschwitztem Parfum und Bier. Rausch und Ekstase. Nur ein paar Straßenzüge entfernt ist von dieser überschäumenden Lebendigkeit nichts mehr zu hören oder zu spüren. Am Ufer des Mississippi herrscht eine ganz andere Stimmung. Hier am Waldenburg Park ist es kühler und angsteinflößend. Dort, wo die Stadt auf den Fluss trifft, herrscht ein anderes Gesetz. Kein Lachen, kein Jazz. Wenn die Nacht sich über diese Szenerie legt, wird die stille Finsternis nicht selten von erstickenden Schreien zerrissen. Und genau hier an der Promenade soll Ilenia Carisi gegen 23.30 Uhr gewesen sein. Die Promenade, der sogenannte Moonwalk, benannt nach dem ehemaligen Bürgermeister in den 70ern der Stadt New Orleans, Moon Edwin Landreux, ist damals noch kein gemauertes Ufer, wie wir es heute kennen. Es ist ein flaches, begehbares Gelände, eine Art Rampe, die direkt bis ans Wasser führt. Einige Bäume säumen den Weg, vereinzelt stehen Bänke. Laternen werfen trübe, kleine, konturenlose Lichtkegel. Dazwischen, im Schutze der Finsternis, Drogen, Gewalt, Dealer, Junkies und Verlorene. Jeder Schritt stellte hier eine Gefahr dar. Zustände, wie man sie aus dem wegen Drogen und Gewalttaten zur traurigen Berühmtheit gewordenen Görlitzer Park in Berlin kennt. Der Tag ist ungewöhnlich warm, fast 23 Grad. Doch in der Nacht fällt die Temperatur. Jetzt sind es rund 10 Grad. Die Feuchtigkeit legt sich auf Kleidung und auf Körper. Man riecht den Fluss, ein Gemisch aus Algen, Schlamm, Treibholz und Diesel. Der Mississippi selbst wirkt bedrohlich. Die Strömung ist stark, das Wasser dunkel und undurchdringlich, beinahe lautlos, aber mit einer Wucht, die man spürt, wenn man am Ufer steht. Wenn die feuchte Wärme des Tages hier auf die klamme Nacht trifft, trübt der Dunst, der manchmal sogar zu Nebelschwaden wird, den Blick. Mal dichter, mal durchbrochen vom Licht der Stadt. Am Himmel der Mond in einer noch frühen zunehmend Phase, dazu schieben sich gelegentlich Wolken davor und alles verschwimmt. Der Wachmann Albert Cordova, dreht seine Runden um das Gelände des Aquarium of America am Waldenburg Park. Seine Aufgabe, Streife gehen, Präsenz zeigen, für Sicherheit sorgen. Er kennt den Fluss und er kennt die Gefahren. Doch erst kurzsichtig muss sich auf Bewegungen und Umrisse verlassen. Sein Blick schweift durch die Dunstschwaden, über die Promenade, die Schatten und dann ein Bild. Eine Silhouette. Sie nimmt Gestalt an. Es ist eine Frau. Sie ist jung, blond, schlank. Sie sitzt auf einer hölzernen Plattform, die Beine baumeln über dem Wasser. Sie trägt ein Kleid. Mit floralem Muster, wie Albert Cordova später auf Nachfrage der Polizei bestätigen wird. Dem italienischen Kriminalportal Sena Criminis sagt der Wachmann wörtlich: Sie sitzt auf dem Holzsteg mit baumelnden Beinen, blond, hübsch, etwa 18 bis 24 Jahre alt. Sie trägt eine dunkle Jacke und ein Kleid mit einem Muster, vielleicht Blumen, das ihr bis unter die Knie reicht. Sie wirkt sehr traurig, depressiv. Sie schaut auf den Fluss. Dann steht sie auf, bewegt sich aufs Wasser zu. Der Wachmann ruft ihr zu, dass sie stehen bleiben soll, sie da nichts zu suchen hat. Doch die Frau reagiert nicht. Dann, so wird er später aussagen, will er diese Worte gehört haben. Ich gehöre in den Fluss. Er sieht, wie sie sich nach vorne bewegt. Kein Schrei, kein Sprung, nur eine kleine Bewegung. Und dann verschluckt der Strom die junge Frau mit dem Blumenkleid. Es gibt keine Zeugen außer Cordova. Keine Spur außer seiner Erinnerung. Aber dieser Moment wird zum Kern dieses Krimis. Denn die Frau, die er gesehen haben will, war vielleicht Ilenia Carisi.
Boah, da läuft es mir wirklich eiskalt den Rücken runter. An der Stelle einmal wichtig, zum Schutz der betroffenen Familien berichten wir normalerweise nicht über Suizide oder Suizidversuche, außer sie erfahren eben durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit. So, aber zurück zum Fall. Das ist ja jetzt wirklich höchst spannend, Bettina. Also, weil in meinen Augen hat die Aussage eines Wachmannes ja noch eine ganz andere Seriosität, als wenn jetzt irgendein betrunkener Passant, der gerade in einer Bar war, diese Szene beobachtet haben will.
Ja, und genau deswegen hat man die Aussage auch sehr ernst genommen.
Hat er denn noch mehr ausgesagt oder ist das alles gewesen?
Ja, hat er. Er rief ihr wohl noch nach, sie solle zurückkommen. Aber die Frau ist einfach weitergeschwommen. Ruhig, sicher, ohne Angst, wie er sagt. Und erst weiter draußen beginnt sie dann zu rufen. Ob sie da einen Krampf hatte, Panik bekommen hat, das wissen wir leider nicht. Aber wir wissen, dass ein vorbeifahrendes Schiff einen Sog erzeugt hat und die Strömung die Frau in dem Blumenkleid mitgerissen hat und sie daraufhin untergegangen ist.
Und was hat er gemacht? Also wie hat er reagiert? Weil ich meine, hinterher springen ist ja wahrscheinlich zu gefährlich in so einem Moment.
Ja, das wäre viel zu gefährlich gewesen, weil diese Strömung wirklich ganz, ganz heftig ist. Cordova alarmiert sofort die Polizei und die Beamten des New Orleans Police Department treffen auch wenige Minuten später ein. Und noch in derselben Nacht beginnt auch die Suche mit Booten, Hubschraubern, mit Taschenlampen am Ufer. Doch die Suche bleibt leider erfolglos. Es wird keine Leiche gefunden, keine Kleidung und man hat keine Spur. Aber der Wachmann hat Ilenia dann anhand von Fotos, die ihm gezeigt wurden, als wahrscheinlich die Frau identifiziert, mit der er gesprochen hat und die dann auch ins Wasser gegangen ist.
Du sagst wahrscheinlich, was bedeutet in dem Fall wahrscheinlich? Also war er sich dann am Ende nicht ganz sicher?
Doch, er war sich schon sehr sicher, aber es gibt ein Problem mit seiner Wahrnehmung, da der Wachmann stark kurzsichtig ist.
Okay, gut, also das ist natürlich vielleicht nicht ganz so vorteilhaft für eine wirklich zuverlässige Identifizierung.
Vor allem nicht in der Dunkelheit, ja, ne? Genau. Und mit den Wetterbedingungen.
Ja, das hast du ja gerade auch schon erklärt, dass es dunkel war, dass die Wetterverhältnisse irgendwie schlecht waren. Aber jetzt mal angenommen, sie war es. Könnte sie das denn überhaupt überlebt haben? Also du hast gerade auch von der Strömung gesprochen und dann kam ja auch noch dieses Schiff vorbei.
Das ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass die Frau das überlebt hat. Also die Überlebenschancen bei einem Sprung in den Mississippi sind gleich null. Das ist einfach ein sehr großer und kraftvoller Fluss mit starker Strömung, wechselnden Tiefen und auch vielen Unterströmungen. Und in bestimmten Abschnitten ist er auch noch besonders gefährlich, etwa in der Nähe von Brücken, Schleusen oder auch bei Hochwasser. Und die Wassertemperatur kann natürlich je nach Jahreszeit und Region stark variieren. Aber hier im Winter ist sie einfach lebensgefährlich kalt.
Ja, das Ganze hat sich ja auch im Januar abgespielt, also im Winter.
Ja, genau. Und die Chancen auf Überleben hängen natürlich auch stark von der körperlichen Verfassung, der Schwimmfähigkeit und den äußeren Bedingungen ab. Aber sobald ein Körper im Mississippi landet, kann er eben durch die Strömung auch extrem weit mitgerissen werden.
Oh Gott, also das ist irgendwie, es ist wirklich, diese Vorstellung ist grauenvoll.
Ja, in der Tat, es gibt auch zwei aktuellere Fälle, die zeigen, wie weit die Körper aufgrund der starken Strömung im Mississippi eben transportiert werden können. Ein besonders tragischer Fall hat sich 2022 ereignet. Kevin Poole versuchte am 23. April zwei Mädchen aus dem Fluss zu retten und wurde selbst von der Strömung flussabwärts mitgerissen. Die US-Küstenwache hat dann 93 Meilen des Flusses abgesucht und Pools Körper wurde erst Tage später in einem völlig anderen Abschnitt des Flusses geborgen. Und sogar flussaufwärts, also entgegen der Hauptströmung, wurden schon Körper geborgen. So auch der von Jamisha Selders, die sich im Juni 2025 im Mississippi das Leben genommen hat. Ihr Einstiegsort war der Riverwalk in New Orleans. Übrigens nur 3 Minuten zu Fuß von dem Ort entfernt, an dem sich am 6. Januar 1994 das Grauenhafte unseres Falles ereignet hat. Und Selders Körper wurde dann 27 Kilometer flussaufwärts gefunden. Also je nach Körper und Tiefe kann ein Körper erst nach Tagen oder Wochen wieder an die Oberfläche kommen, wenn ihn zum Beispiel die Gase durch die Verwesung nach oben treiben. Es gibt aber auch zahlreiche Fälle, in denen die Körper nie gefunden wurden, weil sie von Alligatoren zerrissen oder aufgefressen wurden, sich in Hindernissen unter Wasser verfangen haben oder eben in Sedimenten versinken.
Also nicht jeder, der im Mississippi ertrinkt, wird auch gefunden, also die Leiche.
Nein, genau.
Heißt also aber ja dann auch, dass nur weil keine Leiche gefunden wurde, das halt nicht bedeutet, dass die Geschichte nicht stimmt, ne?
Ja, traurig aber wahr, denn der Mississippi hat eben schon viele Opfer verschluckt und die Körper wurden nie gefunden.
Weißt du, dieser Wachmann und seine Aussage, die geht mir jetzt irgendwie nicht aus dem Kopf. Also wäre es denn möglich, dass die Frau, die ins Wasser gegangen ist, vielleicht nicht da reingegangen ist, um ihr Leben zu beenden? Weil ich meine, du hast ja gesagt, es sah so aus, sie ist am Anfang noch geschwommen. Also klar kann man jetzt denken, vielleicht muss man erst auch mal an eine Stelle kommen, wo man dann irgendwie ertrinken kann. Weiß ich nicht, ich kenne mich da nicht so gut aus. Aber trotzdem bleibt natürlich da irgendwie die Frage im Kopf, ob das vielleicht ein Unfall gewesen sein könnte, ne? Also, dass vielleicht diese Person am Ende gar nicht, ja, gar keinen Suizid begehen wollte.
Ja, das wäre natürlich möglich, ändert aber nichts an dem Ausgang, dass diese Frau den Fluss wohl nie mehr verlassen hat.
Konnte denn die Polizei irgendwie sonst noch verifizieren, dass es sich bei der Frau um Elenia gehandelt hat? Also gibt es noch irgendwelche weiteren Hinweise oder Indizien, die dafür sprechen?
Ja, die gibt es. Enzo Portaccio, der Interpol-Chef, hat 2011 zumindest verifiziert, dass die Kleidung, die die Frau laut Wachmann getragen haben soll, mit Elenias Kleidung übereingestimmt haben soll.
Wissen wir denn, was Elenia an dem Tag anhatte? Also, weil ein Blumenkleid habe ich jetzt halt auch im Schrank.
Das wissen wir leider nicht mit Sicherheit.
Okay, also dann kann ich aber auch irgendwie verstehen, dass einige Menschen, vielleicht auch ihre Familie, irgendwie an der These zweifelt, weil es gibt halt nur diesen einen Augenzeugen und der war halt auch noch kurzsichtig. Und man hat aus bestimmten Gründen, die wir ja gerade gehört haben, auch keine Leiche gefunden. Man weiß nicht, was sie genau an dem Tag anhatte. Wir wissen am Ende ja wirklich nur faktisch, dass dort an dem Tag eine Frau in den Fluss gegangen ist. Und natürlich spricht auch vieles dafür, dass sie es gewesen sein kann, weil der Wachmann halt sie anhand des Fotos identifiziert hat. Aber 100% wissen wir es eben halt nicht. Ich habe ja gerade schon die Familie angesprochen. Wie hat die denn darauf reagiert. Also ich meine, wir wissen natürlich, dass die das komplett mitgenommen hat. Ich stelle mir das auch unfassbar schwierig vor. Aber haben die sich dazu mal geäußert in irgendeiner Form?
Ja, haben sie. Und für die ganze Familie war das richtig schlimm. Ilinias kleiner Bruder Jari ist kurz nach ihrem Verschwinden verzweifelt mit einem Bild seiner Schwester durchs French Quarter gezogen. Auf der Suche nach Antworten, gefunden hat er aber keine. Und besonders tragisch, er wollte sie kurz vor ihrem Verschwinden in Belize überraschen. Er kam jedoch einen Tag zu spät, weil Ilenia da bereits nach New Orleans weitergereist war.
Und haben die sich zu dieser Suizidthese direkt mal geäußert?
Ja, das haben sie und nicht zu wenig. Die Eltern haben eine ganz klare Meinung dazu. Für Albano war der Satz, den die Frau gesagt haben soll, ein absoluter Schlüsselmoment in der Suche nach seiner Tochter. Denn der Ausspruch, ich gehöre ins Wasser, soll Ilenia als Kind beim Baden gesagt haben. Und in seiner Autobiografie, Ella Mia Vita, schreibt Albano sogar, ich zitiere, ich habe jahrelang die Hoffnung genährt, sie sei noch am Leben, doch jetzt weiß ich, dass sie im Fluss gestorben ist. Und sowohl der Polizei als auch mehreren italienischen Medien sagte er nach Ilenias Verschwinden, ich glaube, dass Ilenia unter Drogeneinfluss in den Mississippi gesprungen ist. Das war das schwierigste Kapitel des Buches für ihn, als er das aufgeschrieben hat. Und er habe bis zur Benommenheit getrunken, bevor er die Passage diktierte und sie anschließend auch nie wieder gelesen. Denn das Kapitel aus seiner Autobiografie, das um das Verschwinden von Ilenia geht, ist natürlich auch ein Zeugnis von Schmerz, aber auch von der Notwendigkeit für sich selbst, irgendwo auch einen Schlusspunkt zu setzen. Mama Romina hingegen glaubt nicht an die Suizidthese und sie hat es auch als absolut abscheulich bezeichnet, dass man ihre Tochter eben als suizidal darstellt. Hören wir mal, was Axel Petermann, der deutsche Experte zu vermissten Fällen, dazu sagt.
Das ist das, was ich auch häufig bin. Merke, beobachte. Mütter hängen doch sehr an der Vorstellung, dass ihr Kind noch lebt, dass es eine andere Welt, sage ich mal, gesucht hat, dass sie vielleicht zurückkehren würde. Manchmal geht es sogar so weit, dass doch eher ein Verbrechen, ein Tötungsdelikt akzeptiert wird oder Gründe, dass es tatsächlich gewesen sein soll, dass die doch in gewisser Weise herbeigediskutiert werden und quasi die Bestätigung dann der eigenen Vorstellung dann auch ausmachen soll. Also es scheint wirklich der Suizid des eigenen Kindes für viele Menschen nicht vorstellbar zu sein und es werden dann immer Gründe gesucht, warum das nicht der Fall gewesen sein kann.
Aber nicht nur die Familie hat sich gemeldet, sondern auch ihr Ex-Freund Girolamo hat eine deutliche Meinung zu der Theorie. Er glaubt nicht, dass Ilenia sich das Leben genommen hat und sagt, es muss ihr etwas anderes passiert sein. Sie liebte das Leben, auch wenn sie immer auf der Suche nach ihrer eigenen Dimension war. Das hat er in einem Interview mit La Stampa im Januar 1994 gesagt.
Also als du gerade den Vater, also Albano, zitiert hast, da habe ich mich ein bisschen zurückversetzt gefühlt in unsere Folge zu Daniel Kübelböck und dieses Stück, was er gespielt hat. Und man kann das jetzt nicht vergleichen, aber natürlich weckt das jetzt gerade irgendwie so Erinnerungen. Und ich finde diese Theorie auch wirklich schon wesentlich stichfester als die erste, muss ich sagen. Weil es halt einfach diesen Augenzeugen gab, auch wenn der kurzsichtig war. Da kann man vielleicht nicht das Gesicht eines Menschen erkennen, aber ich meine, die Dialoge, die gab es ja in jedem Fall. Das wird er sicher nicht ausgedacht haben. Und es ist schon merkwürdig, also das hat mir auch irgendwie gerade ganz komisches Gefühl gegeben, als du erzählt hast, dass sie diesen Satz gesagt haben soll, schon als sie klein war und der ihrem Vater so bekannt vorkommt. Also ja, das kann man irgendwie nicht von der Hand weisen. Und natürlich der Fakt, dass sie schon mal in einen Fluss gegangen ist. Ne? Was denkst du denn darüber?
Schwierige Frage. Ich glaube auf alle Fälle, dass sich die Polizei sehr schnell darauf versteift hat, dass Elenia die Frau war, die in den Mississippi gegangen ist, eben aufgrund der Zeugenaussage. Und deswegen hat die Polizei leider auch viele weitere Spuren gar nicht erst verfolgt. Das ist meine Meinung dazu, wie eben die Spur, die zwangsläufig zu einem Mann geführt hat.
Ah, jetzt kommt er endlich, der ominöse Mann.
Ja, darauf wartest du schon die ganze Folge, ne?
Ja, ja, weil ich natürlich auch wissen möchte, ob ich mit meinem Instinkt vielleicht irgendwie richtig lag. Also ja, ich warte darauf.
Ja, ich hatte den Mann ja auch schon kurz angedeutet. Es geht um einen älteren Straßenmusiker aus New Orleans.
Und dieser Mann könnte was mit dem Verschwinden von Elenia zu tun haben?
Exakt, und er bringt eine ganz neue und auch grauenvolle Dimension in diesen eh schon tragischen Fall, Janina. Ein Mann gerät im Fall des Verschwindens von Elenia Carisi in den Fokus der polizeilichen Ermittlungen. Ein Straßenmusiker aus New Orleans. Ein Freund oder vielleicht sogar ihr Mörder? Ist Elenia Carisi Opfer eines brutalen Gewaltverbrechens? In welcher Verbindung Elenia Carisi zu dem Straßenmusiker genau stand, welche Indizien die Polizei für ein Gewaltverbrechen hat und welche neuen Erkenntnisse es dazu 31 Jahre später gibt, erfahrt ihr nächste Woche in Soko Schlager.
Wow, Bettina, also du strapazierst hier schon ein bisschen meine Nerven, ne?
Ja, darum lieben wir aber doch auch True Crime wegen der Spannung.
Ja, wo du recht hast. Also das war's dann für diese Folge, der erste Teil zu Elenia Carisi. Ich fand's unfassbar spannend und bin gespannt, wie es weitergeht. Vielleicht eine kleine Anmerkung von uns noch an dieser Stelle. Bettina und ich haben uns in den letzten Tagen natürlich mal ganz fleißig durch euer Feedback durchgelesen, was ihr uns gegeben habt, und wollen echt einmal Danke sagen, weil das echt ganz, ganz schöne und positive Nachrichten sind, die uns da begegnen, und das macht uns total glücklich. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr darüber.
Ich mich auch. Also das ist immer wieder ein Highlight, sich das in der Schlager.de-App durchzulesen, was ihr da so schreibt. Und ja, vielen lieben Dank dafür. Macht weiter so.
Deswegen hier gern nochmal die Anregung. Also wenn ihr Anmerkungen habt oder Feedback, schreibt uns gerne via Social Media auf schlager.de oder über unsere Instagram-Kanäle. Einige von euch haben das ja wirklich schon auch gemacht. Und vielleicht noch eine Kleinigkeit, die wir hier vielleicht verraten können. Es hat uns auch eine Nutzerin geschrieben zum Fall Alexandra und hat gesagt, dass das ganz großes Thema war bei denen zu Hause damals. Die kommt nämlich aus Tellingstedt. Deswegen hier auch nochmal der Aufruf. Habt ihr Hinweise, dann meldet uns die bitte. Wer weiß, vielleicht lösen wir am Ende ja noch irgendwelche ungeklärten Fälle gemeinsam.
Ja, das ist natürlich das Ziel. Aber auch da bin ich guter Dinge. Und jetzt sage ich erstmal tschüss, macht's gut und bis nächste Woche zu Teil 2 von Elenia Carisis Verschwinden.
Ja, macht es gut, auch von mir, bis nächste Woche. Und du mach es natürlich auch gut, Bettinchen, du True Crime Creaminchen.
Ja, jetzt hast du wieder alles rausgehauen, ne?
Du hast ja gesagt, ich soll mir was überlegen als Verabschiedung. Insofern habe ich das jetzt getan. Ich bin dem Befehl gefolgt.
Alles klar. Ich würde sagen, hiermit schließen wir die Folge ab. Kommt alle gut durchs nächste Wochenende und bis nächste Woche.
Ciao. Soko Schlager ist eine Produktion von schlager.de. Redaktion Janina Kirsch, Bettina Steinke und Jörg Schulz. Produktion und Sounddesign Niklas Schäuble und Vincenzo Proscio.